Heute geht's ums Geld und wie man mehr draus macht. Zu Gast Andreas Hacketal, Professor für Personal Finance an der Goethe-Uni in Frankfurt, einer der führenden Finanzexperten Deutschlands und Autor des neuen Buches Dein Financial Lifestyle Code. Auf geht's!
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Andreas, schön, dass du Zeit hast. Hallo.
Hallo Andreas.
Hallo Uli und hallo Sandra. Schön, dass ich dabei sein darf.
Andreas, wir kennen uns lange. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, der Financial Lifestyle oder Dein Financial Lifestyle Code. Das klingt so, als wenn das x-te Finanzratgeberbuch ist. Was hast du anders gemacht?
In der Tat, es gibt schon eine ganze Reihe. Mein Vorteil ist, ich forsche auf dem Gebiet schon seit 20, 30 Jahren. Und ich habe mich immer gefragt, man, es wird immer mehr, auch die Forscherschränke sind voll, aber davon kommt herzlich wenig an bei den Menschen da draußen. Ich sagte, das möchte ich ändern. Ich möchte ein kompaktes Buch schreiben, 250 Seiten, und die gesamte Geschichte erzählen oder den gesamten Weg von Anfang bis Ende, wie man mit seinem Geld so umgeht, dass es wie im Lehrbuch steht, aber dass auch das Maximale dabei rauskommt. Das heißt, ich stelle die LeserInnen auf die Schultern von Giganten, allein 11 Nobelpreisträger, die ich da verarbeitet habe, und mache das Ganze ganz pragmatisch von A bis Z, ein richtiges System, Schritt für Schritt.
Und was ist die Kernaussage?
Nein, einen Satz ist es schwer zu sagen. Es ist ja ein System, aber es sind 5 Codes. Deswegen heißt es ja Dein Financial Lifestyle Code. Also Financial Lifestyle, es fängt mit den Menschen an und deren Leben, wie sie sich's vorstellen, wie sie's wünschen, was es kostet. Ja, das ist der Code 1, sich wirklich darüber klar zu werden, was möchte man vom Leben, wie viel Geld braucht man dafür. Und dann sind die anderen Codes, führen mich dorthin. Und der letzte Code, ich mache jetzt mal nicht das ganze Buch durch am Anfang, der letzte Code geht es darum, okay, jetzt habe ich einen Plan, aber wie setze ich den auch wirklich um? Wie bleibe ich dran? Es gibt ja ganz viel Verhaltensökonomie. Wir stellen uns ja häufig selbst ein Bein, und da habe ich diese Literatur zusammengefasst, um zu sagen, okay, was bringt mir was, wenn ich denn einen Plan habe, aber doch immer wieder mal abweiche, es vergesse, wie beim Sport, wie bei der Gesundheit. Ich brauche eine Routine, und das stelle ich eben auch vor. Das heißt, die eine Antwort ist, hey, durch das Buch hindurchgehen, seine 5 Codes persönlich aufschreiben. Dafür gibt es auch viele Mitmachboxen, und am Schluss hat man die Lösung für sich. Dann ist es an einem selbst, das auch wirklich in die Tat umzusetzen.
Du sprachst von Giganten und hast Nobelpreisträger erwähnt. Hast du auch Lehren gezogen aus reichen Menschen, aus ihrem Lebensweg? Und was kann man da abstrahieren für Normalsterbliche?
Und eine ganze Menge, Sandra, nicht nur Gutes. Also die Giganten, das gibt diesen Spruch in der Forschung. Ja, wir als ForscherInnen stehen auf den Schultern der vorangegangenen Generation. Das Bild nutze ich hier, um zu sagen, na, also da haben sich schon viele den Kopf drüber zerbrochen. Und das möchte ich gerne der Allgemeinheit verfügbar machen. So, jetzt die Vermögenden, die Reichen, wo man doch davon ausgeht, naja, die haben die besten BeraterInnen, die wissen genau, wie es geht. Du, wenn man sich die Zahlen anschaut, und wir machen viel empirische Forschung, auch im Private Banking, dann kommen die gar nicht viel besser weg. Ganz im Gegenteil, teilweise gibt es Vermögende, die sagen, oh Mann, ich habe es gelernt im Rest des Lebens, ich habe Status, ich will immer das Beste, das Besondere, nicht das, was jeder Hinzel und Kunst haben kann. Und so machen sie es auch bei ihren Investments und machen dann Investitionen in Private Equity, aber auch in bestimmte Aktien, die teuer sind, die irgendwie Status versprechen, und liegen damit häufiger daneben und verfolgen nicht die Grundregeln, nämlich breite Streuung und auf die Kosten achten. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber dafür gibt es viel Forschung. Das, und das ist das Schöne der Märkte, das sind die großen Gleichmacher. Also da werde ich nicht ausgetrickst, und de facto auch mit wenig Geld komme ich zum selben Ergebnis. Mit anderen Worten, gibt es nicht so viel, was man sich abschauen könnte, außer, naja, die Reichen haben Berater an der Seite und nehmen das Thema ernst und beschäftigen sich mehr damit. Das heißt, die kennen sich dann typischerweise auch besser aus und kennen die Grundregeln besser, weil es sich auch lohnt, sich damit zu beschäftigen.
Geht's bei dir im Buch in erster Linie ums Investieren oder aber auch, wie man seine Finanzen, Haushalt, wie sagt man, wie man budgetiert und all diese Dinge? Also auch ganz praktische Dinge, mit denen man sich im Alltag beschäftigen muss und die ja auch jüngere Menschen langsam lernen müssen.
Ganz genau, darum geht es. Deswegen die 5 Codes von Anfang bis Ende. Das Geldanlegen ist ein Aspekt, aber es fängt vorne an. Und wenn du sagst, sag mal, worum geht es im Buch vor allen Dingen, was ist das Kern, was ich lernen kann, dann ist es die Planung. Ja? Also der halbe, oder nein, wie sagt man so schön, der Plan ist schon halb gewonnen oder ein guter Plan ist halb gewonnen und darum geht's. Ich soll mir oder soll mir bewusst werden, wo starte ich? Deswegen ein ganzes Kapitel ist gewidmet der Fragestellung meiner Vermögensbilanz. Ja, und da ist mehr drauf als mein Depot und mein Bank und vielleicht Immobilien, sondern da ist auch meine Arbeitskraft drauf. Immens wichtig, um festzustellen beim Anlegen, wie viel sollte ich ins Risiko gehen. Und dann gibt's Prognose, wie viel werde ich später wohl haben, bis hin zur Rentenprognose nachsteuern. Und dann darauf basierend wird dann erst gesagt oder beschäftigt man sich mit der Frage, wie sollte ich mein Geld anlegen, wie viel Risiko sollte ich gehen, bis hin zu ganz konkreter Empfehlung, genau nach Nobelpreisträgermanier, investiere in das globale Marktportfolio mit allen 5 Assetklassen, auch Bitcoin mit dabei, aber mach so, wie es die großen Investoren machen. Also ist tatsächlich ein Rundumschlag von Anfang bis Ende. Wenn man es von vorne bis hinten durcharbeitet, sollte man einen hervorragenden Finanzplan haben und wissen, wo man hin möchte und wie man hinkommt.
Aber ich dachte, den kriege ich auch vom Bankberater oder vom Anlageberater.
Gute Frage, ja. Wenn der so viel Zeit mitbringt und wenn der Bankberater tatsächlich auch all die Tools zur Verfügung hat und dir eine private Bilanz aufstellt, die Prognosen macht, dann ja, man kann sich sehr wohl von BeraterInnen helfen lassen. Das ist übrigens der Code 4, nämlich deine Finanzpartner. Auf wen kannst du vertrauen? Worauf musst du achten? Und da gibt es 2 wichtige Punkte, die man dringend herausfinden muss. Nämlich A, wie sieht's mit den möglichen Anreizkonflikten aus? Also mit anderen Worten, worum geht's der anderen Person? Womit verdient die ihr Geld? Am reinen Verkauf, wie es heute meistens noch üblich ist? Oder an der Betreuung, an einem Honorar? Aber irgendwie muss ich verstehen, worum geht's der anderen Person? Und zweitens natürlich auch deren Kompetenz. Im Buch habe ich Quizfragen, um zu erheben, ob mein Gegenüber wirklich die Kompetenz mitbringt, die es bedarf. Es gibt noch einen dritten Punkt, nämlich die Kosten. Was kostet mich das Ganze? Wenn ich die abgeklärt habe, dann kann Beratung mir in der Tat sehr viel helfen. Aber blauäugig Menschen oder Maschinen, Tools zu vertrauen, von denen ich nicht weiß, was sie im Schilde führen, ist äußerst gefährlich.
Andreas, es gibt Influencer, die wecken Begehrlichkeiten. Manche Menschen verschulden sich dadurch. Wie relevant ist ein Umgang mit denen?
Die berühmten Financial Influencer. Ja, gibt es eine ganze Menge von. Es gibt tatsächlich dort auch gute, die hervorragenden Content reinbringen, die verdienen über Reichweite, alles fair. Aber dann gibt es natürlich die Reißerischen, die Versprechungen machen und sagen, hey, komm auf meine Website, kauf das Seminar oder kauf dieses Krypto. Das ist ganz klassisch im Sinne von das Versprechen, schnell reich zu werden. Da gibt es so Stichworte eben wie passives Einkommen, schnell reich werden. Schau mal her, ich fahre den Lambo. Haben wir alle schon gesehen, ist drüber amüsiert. Aber klar, die packen dort an, wo man sagt, ah, es muss doch auch einen schnelleren Weg geben zum Geld. Einfache Antwort, den gibt's nicht. Ja, also ehrenes Gesetz an Kapitalmärkten und bei der Finanzanlage. Wenn ich mehr Rendite haben will, dann muss ich mehr Risiko eingehen. Und das Verhältnis ist ein lineares. Ich mache mal das Beispiel. Wenn ich 6% Rendite langfristig haben will, dann muss ich 100% in Aktien gehen. Wenn jemand verspricht 10-12% Rendite oder noch mehr, dann heißt das immenses Risiko und meistens auch sehr hohes Verlustrisiko. Davon sollte man per se die Finger lassen. Das heißt, mach selten so klare Aussagen, aber Financial Influencer, die empfehlen oder die etwas vertreiben, womit man schnell reich wird, kann nicht funktionieren. Nur die Financial Influencer werden reich. Gibt's auch schöne Studien dazu.
Jetzt schreibst du ja über den Financial Lifestyle auch. Woran merke ich, dass ich noch keinen eigenen Financial Lifestyle habe?
Das merkst du vor allem oder zuerst daran, dass du auf einfache Fragen keine Antworten hast. Ich mache Beispiel. Also, was ist dein Gesamtvermögen? Und damit meine ich nicht nur Finanzvermögen, Immobilien, sondern auch den Barwert zum Beispiel deiner Rentenansprüche und zwar aller und auch den Barwert deiner zukünftigen Spartätigkeit. Das ist nach Literatur dein Gesamtvermögen und das entscheidet darüber, wie viel du ins Risiko gehen kannst und sollst. Zweite einfache Frage. Wie ist dein Risiko insgesamt? Wie riskant bist du insgesamt aufgestellt über alle Vermögensgüter? Auch das immens wichtig, weil die Frage gilt es zu beantworten, passt das Risiko, was du trägst, zu deiner Risikotoleranz? Und vielleicht dritte, ganz einfache Frage, was ist deine Sparquote? Wie viel deines Nettos sparst du im Monat? Im Bundesdurchschnitt ja 12-13%. Bist du unter dem Durchschnitt, bist du drüber? Ist eigentlich gar nicht relevant, sondern passt die Sparquote zu deinen finanziellen Zielen. Also der Startpunkt von finanzieller Gesundheit oder einem gesunden finanziellen Lifestyle fängt damit an, überhaupt mal klar zu werden, sich klar zu werden, über so ganz grundsätzliche Dinge.
Man sagt Deutschen ja grundsätzlich nach, vor allen Dingen im Vergleich mit den Amerikanern, dass die in Finanzangelegenheiten, insbesondere was Investments betrifft, ein bisschen hinterherhinken, dass die nicht so gut informiert sind und vor allen Dingen, dass die risikoavers sind. Wie viel Nachhilfe brauchen die Deutschen? Wie beobachtest du ihren Informationsgrad? Und hat sich da vielleicht auch in der neueren Generation durch Social Media grundlegend was geändert? Oder müssen die Deutschen ihr Mindset anpassen?
Das ist tatsächlich eine ganz zentrale Frage in der Forschung. Das nennt sich das Market Participation Puzzle. Also warum gehen nur so wenige Menschen, insbesondere in Deutschland, an die Wertpapiermärkte? Und es gibt verschiedene Hypothesen, aber ich mache es mal kurz. Also das ist tatsächlich nicht der Grund, dass jetzt irgendwie eine Nation oder die Menschen einer Nation besonders risikoavers werden oder ängstlich. Zweite wäre, dass sie keine Ahnung haben, das berühmte Stichwort Finanzbildung. Nein, die Deutschen sind die Weltmeister in der Finanzbildung, wenn man sie so nach quantitativen oder wenn man ihnen quantitative Fragen stellt. Die Haupterklärung dafür ist, das ist unser Altersvorsorgesystem. Denn wenn ich in einem System lebe, und das haben ja nun viele Generationen, was Umlagesystem heißt, das heißt, der Staat kümmert sich zu großen Teilen um meine Altersvorsorge, dann gibt es keine Notwendigkeit, sich privat darum zu kümmern. Und wenn, dann vielleicht staatlich subventionierte Lebensversicherungen früher. Aber wir haben einfach viele Generationen, die sich um dieses Thema Wertpapieranlage nicht scheren müssen. Und wenn du niemanden kennst in deinem Umfeld, der da Erfahrung hat, denn die Eltern auch nicht, und Eltern sind ja die wichtigste Quelle für Finanzinformationen, dann beschäftigst du dich selbst auch nicht und hast bestimmte Mythen im Kopf. Das hat sich über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre aber stark geändert durch Neobroker, Neobanken, eine neue Generation, vielleicht auch Bitcoin, das Thema Finanzen. Auch in den Medien, das wisst ihr selbst am besten, hat eine ganz andere Relevanz. Das heißt, das arbeitet sich so langsam durch die Bevölkerung, Generationen durch. Das heißt, wir holen da auf gegenüber anderen Nationen und der große Sprung wird kommen, wenn sich das Altersvorsorgesystem merklich in Richtung Kapitalmärkte verändert.
Aber wahrscheinlich dauert das noch. Aber wie finde ich denn wirklich raus, wie viel Geld ich brauche, damit ich zufrieden bin, ohne in diese Mehr-ist-besser-Spirale reinzugeraten?
Na, wir können jetzt kaum so eine Lifestyle-Beratung machen, dazu fehlt uns die Zeit. Aber tatsächlich gibt es Instrumente, die ich im Buch auch vorstelle, mit eigenen Tests. Und ein Test, ich beginne mit der Frage, was für eine Persönlichkeit hast du, bist du? Ja, da gibt's aus der Psychologie die Big Fives, die gibt's schon seit Jahrzehnten, die können aber viel erklären, da geht's um Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extravertiertheit, emotionale Stabilität. Wenn du das mal durchgehst, den Fragebogen, dauert 5 Minuten, hast du ein Grundgefühl schon mal, wofür du talentiert bist. Und dann stelle ich im Buch Lebensphilosophien vor. Vom Stoiker, von dem ganz ruhigen, bis hin zum performance-orientierten Investmentbanker. Und natürlich passen bestimmte Persönlichkeitsprofile besser zur Lebensphilosophie. Das musst du dich selbst fragen. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft des Buches. Du bist dein bester Finanzberater, weil da beginnt es. Nur du kannst die wichtigen Fragen beantworten. Und das ist die nach der, was ist deine Lebensphilosophie, die dich persönlich wohl glücklich machen wird. Und da kann man ein Preisschild dahinter hängen. Übrigens, im Buch habe ich 7 Beispiele, Bekannte von mir, natürlich mit anderem Namen. Vom Investmentbanker bis zur Köchin, auch eine Journalistin dabei. Und anhand dieser Persönlichkeiten mache ich genau diesen Mehrklang von Persönlichkeitsprofil, Lebensphilosophie, Lifestyle, was er kostet und dann auch die Anlagephilosophie deutlich.
Jetzt gibt's ja immer wieder auch Menschen, die begegnen uns, die sagen, ach, ich bin einfach nicht gut mit Geld, ich kann damit irgendwie wenig anfangen oder nicht damit umgehen. Was würdest du antworten?
Hier habe ich eine gute und erfreuliche Botschaft bereit. Damit mache ich das Buch auf, weil das tatsächlich eine wichtige Botschaft ist. Es gibt eine Studie von einem Kollegen von mir, Yigitjan Karabulut, hier in Frankfurt, Doktorand bei mir, und ich fand die so spannend. Der hat herausgefunden, dass selbst ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, sprich mindestens 3 Jahre die Schulbank pauken, hoch und runter VWL, BWL und Finanzen, keinen wirklich merklichen Einfluss auf das Finanzverhalten hat, außer dass die Grundregeln beherzigt werden, nämlich Diversifikation, auf Kosten achten und Risiko im Einklang mit der Präferenz. Mit anderen Worten, du kannst noch so viel Zeit investieren in Zeitungen, in Börsennachrichten und so weiter. Es wird nichts ändern, was deinen Anlageerfolg anbelangt. Im Zweifelsfall geht es sogar nach hinten los. Mit anderen Worten, Fazit. Es gibt ein paar Grundregeln, die muss ich verinnerlichen. Dazu brauche ich kein Studium, dazu brauche ich ein Buch, paar Minuten, paar Stunden Training und dann bin ich genauso gut wie ein Finanzprofessor, wie eine Nobelpreisträgerin.
Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht die Eigenvorsorge für den Ruhestand? Wie siehst du die Zukunft des Rentensystems? Es gibt ja Katastrophisten, die davon ausgehen, dass das ganze System kippt. Die gibt es auch hier bei uns in den USA. Und andere, die sagen, es kommt einfach in ein paar Jahren weniger aus dem Topf raus, sodass man mehr ergänzen muss. Wie schätzt du die Lage ein, jetzt speziell für Deutschland?
Es ist genau so. Der demografische Wandel ist seit Jahrzehnten absehbar. Dementsprechend sinkt die Ersatzquote. Das heißt, das, was ich aus der gesetzlichen Rente bekomme, nimmt einen kleineren Anteil meines letzten Gehalts ein und damit muss ich umgehen. Der Staat hätte schon lange umsteuern können, hat er nicht gemacht. Das heißt, jetzt gibt es nicht mehr viele Stellschrauben, über die wird seit Jahren trefflich diskutiert. Einige schmerzhaft, politisch nicht durchsetzbar, wie die Anhebung des Rentenalters. Das heißt, das wird verteilt werden, die Kosten, wird letztlich auch vom Steuerzahler bezahlt werden müssen. Aber was heißt das für die Einzelnen, den Einzelnen, wenn man einen bestimmten Lifestyle haben möchte, den durchhalten möchte? Und das trifft übrigens auch die Wohlhabenden, die entsprechend höhere Kosten haben. Für die droht dort auch ein Cliff. Dann führt kein Weg an der privaten Vorsorge vorbei. Und das muss natürlich nicht im engeren Sinne Vorsorge, sprich Versicherungsprodukte sein, sondern es gibt eine ganze Reihe an Hebeln, ja, auf der Finanzseite, aber eben auch der Frage von Teilzeit in Vollzeit, Nebenjob, länger arbeiten, höhere Sparquote. Im Buch zeige ich, es gibt 9 Hebel und das ist individuell. Welcher Hebel fällt dir, fällt mir leichter, um diese Lücke zu schließen? Kleiner Klammerzusatz, für einige und gerade in der Generation, die jetzt in Rente geht, gibt es überhaupt keine Lücke, weil die hinreichend viel Vermögen angespart haben, ordentliche Rente noch dazu bekommen und die vielleicht die in 10 Jahren Rente kriegen, was geerbt haben, die können sogar entsparen. Also es trifft nicht alle gleichermaßen. Umso wichtiger ist die Transparenz, die individuelle. Wie viel kann ich wohl erwarten und wie viel brauche ich? Diese einfache Frage, reicht die Rente? 3 Worte, ist extrem schwer zu beantworten, aber muss beantwortet werden.
Aber ist das nicht ein Denkfehler, wenn du davon ausgehst, dass du fragst, wie viel Geld brauche ich für meinen Lifestyle? Also normalerweise tickt man ja so, dass man sagt, okay, wie viel Kohle habe ich und welchen Lifestyle kann ich mir da leisten?
Nein, das ist, also so kann man denken, das passiert insbesondere, wenn man sich vergleicht und sagt, also hier in der Straße das Auto des Nachbars oder die Reise, dann bin ich aber zumindest zu Teilen fremdbestimmt. Es ist immens wichtig festzustellen, was macht mich denn wirklich im Kern glücklich und brauche ich das Geld dafür? Epikur wurde in den Mund gelegt. Wie macht man einen Menschen glücklich, indem man ihm bestimmte Wünsche nimmt. Also damit beschäftigen sich ja die Glücksforschung schon ewig. Also was ist deine Ambition und was hast du? Und diese Lücke kannst du auf 2 Arten schließen. Entweder indem du immer mehr arbeitest, um das Ist dorthin zu treiben oder die Ambition etwas absenkst. Und da muss man sehr ehrlich mit sich selbst sein. Wie viel ist wirklich nötig und wie viele dieser Wünsche kommen aus Werbung, Insta und Nachbarn? Das ist ein großer Knackpunkt und natürlich verdient es ein eigenes Buch, aber zumindest hoffe ich am Anfang ein paar Impulse in diese Richtung zu setzen. Wie viel brauche ich denn wirklich?
Eine Maxime, mit der ich immer gut gefahren bin, ist, 1-2 Stufen unter seinen Verhältnissen zu leben. Ich habe sie auch über die Jahre in New York beobachtet, bei sehr vielen Wohlhabenden, die Apartments haben auf der 5th Avenue und Häuser in den Hamptons und dann kam die große Finanzkrise von 2008 und sie haben ihren Job verloren und dann waren sie 1-2 Bonus oder Boni entfernt, aus New York wegziehen zu müssen. Die Scheidung stand ins Haus, es gab hier auch zahlreiche Selbstmorde. Wie wichtig ist das? Kann man das so pauschal für jeden sagen oder eigentlich nicht?
Ich überlege gerade, was daran pauschal sein könnte. Also der Tipp, etwas unter den Möglichkeiten zu leben, ist wahrscheinlich kein schlechter, weil es kann immer was passieren und meistens sind die Überraschungen negativer Natur. Das heißt, ich muss irgendwie resilient werden, mit Schocks umgehen können und dazu brauche ich Puffer. Das ist das Pauschale. Ja, da gibt es diese 3-Monats-Regeln. Aber sich zu überlegen, was könnte passieren und sich dagegen zu wappnen, ist immer eine gute Idee. Ja. Es wird dann individuell, wenn die Frage ist, wie viel habe ich, was könnte mir persönlich passieren? Und da unterscheidet sich der Selbstständige, die Unternehmerin, stark von der Beamtin. Die hat nämlich Ummarkkapital sehr sicher. Da kann kaum was passieren, versus bei der Selbstständigen kann eine Menge passieren. Und diese Frage, wie riskant bin ich aufgestellt, wie viel Puffer brauche ich, wann beginne ich über meinen Verhältnissen zu leben, ist individuell. Abermals, ich brauche den Kassensturz, ich brauche den Blick auf die Bilanz und ich muss mir überlegen, was kann mir passieren und wie teuer wäre das. Mit anderen Worten, ich brauche einen wirklich ausgefeilten Finanzplan.
Warum ist denn das so schwer, so vorzusorgen, oder warum haben viele so ein Problem damit zu beginnen?
Reine Psychologie. Viele haben damit Schwierigkeiten, weil das morgige Ich, mein Future Self, ja, also meine Person in, sagen wir, 20 Jahren, so diffus ist, so weit weg. Es gibt Experimente, die sagen, mein morgiges Ich ist ungefähr mir so bekannt und so nah wie ein beliebiger Arbeitskollege auf dem Flur. Ja, und entsprechend kümmere ich mich weniger darum, als es gerechtfertigt wäre. Das heißt, es ist der sogenannte Present Bias, dass die Freude, der Spaß, der Konsum heute ist um so viel mehr wert, weil ich im Heute lebe, als an morgen zu denken. Das führt dann zu Prokrastinierung. Das führt vor allen Dingen dazu, dass ich sage, ja, ich fange morgen an und ich tue zu wenig für mein morgiges Selbst. Was kann ich tun, um das morgige Selbst nach heute zu bringen? Naja, es gibt so ein paar Spielereien, dass ich ein Foto von mir mache, das morph und dann sehe, wie ich aussehe in 20 Jahren, ganz traurig versus lächelnd. Naja, das sind Spielereien. Viel wichtiger ist es, dass ich mich austricks überwinde, wenn es um diese Prokrastinierung geht. Das heißt, ich brauche Automatismen, Defaults, ich brauche Routinen, sodass ich nicht drüber nachdenke oder drüber nachdenken muss, sondern vieles automatisch geschieht. Ein Sparplan ist der Klassiker dazu. Ja, ich denke nicht drüber nach, wird abgebucht, kann ich nicht konsumieren. Davon gibt es eine ganze Reihe an Hacks, die es helfen, mich selbst auszutricksen.
Wie wichtig sind psychologische Hilfsmittel? Hier in Amerika steht immer ganz oben Manifestation. Du musst deine Ziele dir vorstellen und daran denken, manifestieren, du sollst deine Ziele aufschreiben, also dieses sich herbeiwünschen. Kann das auch funktionieren? Ist das vielleicht ein wichtiger Bestandteil?
Das hilft bestimmt. Alles, was man konkret machen kann, vor Augen führt, hat eine andere Bedeutung. Salience in der Tat. Und das würde bei diesem zukünftigen Ich sicherlich helfen. Also wenn man seinen Ruhestand ausmalt mit Reisen und Wohnung in der Stadt, dem Häuschen auf dem Land, dann motiviert das sicherlich. Aber auch hier Vorsicht. Ist das wirklich der Lifestyle? Sind das die Ziele, die zu mir passen? Oder nehme ich mir da was vor, was gar nicht das einlösen kann, was ich mir da erhoffe? Also auch hier abklopfen und fragen, ist es wirklich das? Und sehen das die anderen Menschen auch in mir. Also meine, die meisten haben ja das Glück, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns auch ganz gut kennen. Das heißt, das mit denen abzustimmen, abzufragen, glaubst du, dass das für mich Zufriedenheit und Glück verheißt? Und dann ehrlich mit sich sein. Und das dann sich konkret vor Augen zu haben oder zu auszumalen, hilft bestimmt.
Jetzt sind ja die Zeiten nicht ganz so einfach. Die Wirtschaft kommt nicht so richtig schwungvoll in Fahrt. Viele Menschen sorgen sich auch um ihren Arbeitsplatz. Wie spielt denn das da rein? Also wenn Menschen Existenzangst haben, dann sind sie ja wahrscheinlich damit erstmal beschäftigt.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es gibt die dunkle Seite der Finanzen und tatsächlich Hessen wurde in Hessen Monitor eine Befragung durchgeführt und eine große Anzahl, gerade junge Menschen, es waren über 30%, machen sich häufig Sorgen um das Geld und einige schlafen schlecht. Und es gibt weitere Studien, die sagen, dass Sorgen ums Geld auch gesundheitliche Nachteile mit sich bringen. Also das ist ein großes Thema und deswegen ist es sehr ernst zu nehmen. Und die Frage ist, was kann man machen? Da gibt es natürlich die Überschuldung, in die man hineinschlittern kann. Und es gibt die generelle Angst. Reicht es denn nicht? Was kann denn alles passieren? Also was hilft bei Angst, gerade so, wenn sie so diffus ist und wenn ich weiß, wohin könnte das führen? Erstmal Transparenz und dann ein guter Plan. Da bin ich wieder bei diesem Plan. Und insbesondere, wenn ich jetzt Angst haben muss, dass ich meinen Job verliere, weil es der Branche schlecht geht, dann heißt es, mein Gesamtvermögen ist riskanter als bei anderen vielleicht. Ich muss anstelle jetzt in Aktien oder in Bitcoin zu investieren, was noch mehr Risiko draufsetzen würde, dort eher sicher sein, muss ich mich voll und ganz auf mein Humankapital konzentrieren, muss mich fragen, welche alternativen Karrierewege vielleicht auch in anderen Landesteilen oder anderen Ländern es geben könnte. Das heißt, wenn mein ja, mein Verdienst riskant oder riskanter wurde, dann spielt das die oberste Rolle. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, dann mache ich Sportwetten oder Ähnliches, um hoffentlich mein Geld zu verdienen, sondern dann muss ich mich vor allen Dingen und zuvorderst genau darum kümmern.
Was sagt die Forschung dazu, ob mehr Geld glücklicher macht und ob es eine Mindestgrenze gibt, die man doch braucht, um glücklich sein zu können?
Großer Forschungsstrang und lange Streit. Kahneman hat damit begonnen und dann gab es eine Zahl, wenn man sie auf den heutigen Geldwert überträgt, 100.000 Dollar ungefähr Jahreseinkünfte. Ab dieser Zahl würde das Glück nicht mehr ansteigen. So, das muss man qualifizieren. Erstens gibt es zwei Definitionen von Glück. Das eine ist die Glücksmomente, das Glück im Moment, jetzt im Leben. Ich fühle mich wohl, ich habe keine Sorgen. Da ist das so. Tatsächlich steigt das kaum noch an, wenn man 100.000 Dollar im Jahr hat. Aber es gibt noch ein zweites Glück, nämlich die Zufriedenheit mit dem Leben, stolz zu sein auf das Erreichte und so weiter. Das steigt auch jenseits der 100.000 immer weiter an. Da gibt es keine Grenze. Also das dazu. Aber beruhigend mögt man noch hinzusagen, wie stark steigt das denn an? Ja, und da gibt es die schönen Vergleiche, dass selbst eine Verdopplung des Gehaltes ungefähr vergleichbar ist im Unterschied, was die Antworten auf diese Glücksfrage anbelangt, zu ich werde am Montag befragt und habe die Arbeitswoche vor mir oder ich werde am Samstag befragt und habe das Wochenende vor mir. Kopfschmerzen, überhaupt chronische Schmerzen sind 7-8 Mal stärker. Also, was steht netto unten drunter? Ja, also zu wenig Geld macht Sorgen, macht unglücklich, aber irgendwann macht es keinen großen Unterschied mehr. Da sind Beziehungen, Gesundheit viel, viel wichtiger, was uns zurückbringt von der Frage, lohnt es sich denn all dem Geld nachzutrachten und große Opfer zu bringen? Für die meisten, es sei denn, sie sind Hedonisten, wahrscheinlich nicht.
Kann man sagen, dass vielleicht auch zu viel Geld mehr Probleme schafft? Also ich habe mehr Liegenschaften, mehr Immobilien, ich habe mehr Verpflichtungen, mehr Investitionen, mehr Dinge, die auch potenziell schiefgehen können. Also ich sehe das manchmal hier in New York. Meine Maxime ist auch ein bisschen keep things simple, also halte Dinge möglichst einfach. Kann man das so sagen, dass man viele Reiche gar nicht so beneiden muss, weil die eben dadurch auch viele Probleme mehr haben?
Ich glaube, darüber würde ich gerne das nächste Buch schreiben. Nämlich, klar, mit dem Geld geht Verantwortung, geht auch Angst, es zu verlieren einher und Komplexität. Ich muss mich drum kümmern und das delegieren, da muss ich der Person vertrauen. Und hier vielleicht noch ein subtiler Aspekt, und dem würde ich gerne mal nachgehen, ist, wenn ich viel Geld habe und mir eigentlich alles leisten kann, also ich bin materiell frei, das gab es in der Menschheitsgeschichte ja selten und heutzutage haben wir viele, die können machen, was sie wollen, frei über ihre Zeit verfügen. Das ist doch Freizeitstress. Ich muss plötzlich optimieren, weil ich ja alles kann und ich möchte doch meine Zeit dann möglichst nur mit dem Besten verbringen. Und ich bin mir sicher, oder zumindest in meinem Bekanntenkreis gibt es einige, bei denen ich den Eindruck habe, die stecken genau in der Falle. Ja, also wie kann ich, oder ich muss ja mit meinem Geld jetzt das Maximale rausholen, bin dann super ungeduldig, wenn mal was nicht so funktioniert.
Eine Frage hätte ich noch, was die Wirtschaft angeht und vielleicht auch die Börse. Wie siehst du denn die aktuelle Situation? Gehst du davon aus, dass die Wirtschaft mal wieder in diesem Jahr richtig in Fahrt kommt oder wird sich das noch länger hinziehen?
Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, wie wir alle wissen, ja, geopolitische Veränderungen, Zinsveränderung, USA allein, Deutschland, inwieweit schaffen wir es, uns neu zu erfinden, neu anzupacken, Innovationen zu fördern. Da habe ich keine Glaskugel. Aber, und hier möchte ich zurückkommen auf, muss ich mich auskennen, um mein Geld klug in Wertpapiere anzulegen? Und ich sage nein, denn niemand weiß, wie die Wertpapiermärkte sich entwickeln. Die reagieren immer nur bei Überraschungen und das sagt ja, niemand kann es wissen. Das heißt, wenn du mich fragst, in der heutigen Situation, heute mit Blick nach vorne, wo wird der DAX oder der MSCI World in einem Jahr stehen, dann würde ich dir sagen, 6% höher. Risikofreier Zinssatz plus Risikopremium und das tatsächlich unabhängig von der aktuellen Situation, weil wenn dem nicht so wäre, hätten die großen Investoren schon verkauft oder würden noch mehr kaufen. Das ist das Gleichgewicht, an das muss ich als Wissenschaftler auch glauben.
Welche Person hat dich besonders beeindruckt, ob das jetzt in der Forschung war, in deinem Alltag oder jetzt auch bei deiner Recherche fürs Buchschreiben? Und warum hat dich diese Person beeindruckt? Also speziell jetzt auch zu dem Thema, wie sie ihr Leben lebt, um glücklich zu sein und das auch im Zusammenhang damit, wie sie ihre Finanzen gemanagt hat.
Ja, also im ersten Moment denke ich an den klügsten Nobelpreisträger und so weiter, aber du fragst ja nach dem Leben und ist jemand glücklich und da fällt mir spontan tatsächlich einer der 7 Profile oder Personen ein, die ich beschreibe, natürlich mit anderem Namen. Aber das ist ein Friseur oder der Inhaber eines Barbershops. Und dieser Mensch fasziniert mich jedes Mal, weil er sich ein Ökosystem aufgebaut hat mit 100 Nationen, die zu ihm kommen. Man geht dorthin, kommt sofort ins Gespräch, parallel kriegt man die Haare geschnitten. Aber eigentlich geht es um was anderes. Es geht um Freundschaften, es geht um Lernen, es geht um Toleranz. Und dieser Mensch ruht so in sich selbst und ist so inspirierend. Und das Finanzielle hat er auch ganz offensichtlich auch sehr gut in den Griff bekommen. Er ist großzügig, er erzählt von seinen Reisen. Also das ist ein Mensch, der in sich ruht, der offenbar auch sehr genau weiß, worum es ihm geht und sich ein Leben gebaut hat im Einfachen, aber mit ganz vielen Menschen, was 100% zu ihm passt. Den wird nichts umwerfen. Auch kein finanzieller Schock, denn dafür hat er auch schon vorgesorgt.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Eine Frage hätte ich noch. Es gibt dieses Sprichwort, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Gilt das für dich?
Nein, das möchte ich mal behaupten. Das gilt nicht für mich, denn ich denke gerade an, es gibt tatsächlich Nobelpreisträger, die nicht in Wertpapiere investieren. Das gilt für mich überhaupt nicht, nein. Vielleicht ein wichtiger Gedanke, ich bin Beamter, das heißt, mein Humankapital ist sehr sicher. Und das heißt, ich von Anfang an habe ich die Risikotragfähigkeit, viel Geld in Aktienmärkte zu investieren. Das habe ich auch seit Jahrzehnten gemacht. Und das Gleiche gilt auch für andere Strukturen in meinem Finanz- und sonstigen Leben. Das heißt, ich würde mal von mir behaupten, ich habe mein Finanzleben im Griff und bin ganz gut gefeit, egal was da draußen geschieht.
Dankeschön fürs Gespräch, Andreas. Auf bald mal.
Ciao, Andreas.
Ciao, ihr beiden.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.